Was suchst du dir? Was erhoffst du dir zutiefst von ihr, die doch so tief am Boden liegt? Ausgebombt, mit hohen Begriffen, bedeutungslos, verlacht, besiegt? Was suchst du hier? Was hoffst du hier zu finden? Welche Kirche darf es denn sein? Wie kann Kirche allgemein in diesem unseren Teil der Welt die Kirche von dem einen sein, der die Armen selig hält? Wo hier doch nur der Euro zählt, der anonyme Abstandhalter, der uns von den einen trennt, die der eine selig nennt. Die für unsere Waren schaffen, Kaffee, Palmöl, Ananas, während wir noch weiter raffen, Flatscreen, iPhone, Geiz ist Spaß. Verborgen in der dritten Welt, kindheitslose Mindermenschen, die uns unsere Dienste leisten. Und dort, wo es dreckig ist am meisten, sollten wir die Fremden nutzen. Altenpflege, Klo abputzen und die Lieblosen mit Sex bedienen. Im Osten werden sie schon was finden, was wollen sie da noch groß beschmutzen? Manche nennen es Weltmarktwandel, ein sinnentleertes Nebelwort für fernbedienten Sklavenhandel. By the way, kann ich bei Gott mit PayPal zahlen, auf dass seine Regen weiter Richtung Westen fallen? Und in Bangladesch nähen 12-jährige Mädchen Schilder in T-Shirts, die ihnen sagen, dass sie wunderschön sind und dass heute ihr Tag wird. Stopp! Der Vortrag über soziale Ungerechtigkeit findet parallel im Institut für schlechte Gewissen statt. Hier geht es nur um die Möglichkeit von Kirche in der ersten Welt. Denn auf der reichen Seite des Globus, im Land des Problems und nicht der Lösung, suchen wir die rechte Kirche, die uns schmeckt. Gott sei Dank ist seine Kirche ein riesengroßer Scheiterhaufen von Menschen, die ihr Scheitern hier an den Menschensohn verkaufen. Der den höchsten Preis bezahlt, das Himmelreich für Mördertod, dass keiner mehr vom anderen prahlt, wie geil er sei vor seinem Gott. Dass Kirche sein kann wie Uni vorbei und alle Prüfungen bestanden, Heiligenschein frei. Und doch sind wir so mega nice, selbst im Scheitern noch zu scheitern und pfeifen auf den höchsten Preis und stylen unser Scheinen weiter. Die Christenlust sich sonntags schick mit demütigstem Andachtsblick still am Fall der Welt erhalten. Und Kirche bleibt die Schreinerei, der Fachbetrieb für Himmelsleitern, knapp vorbei ist auch daneben, Jesus war kein Schreiner eben. Er war Zimmermann, Wohnungen für Heimatlose zu bereiten, ohne selbst einen Ort zu haben. Kirche, was bist du? Licht der Welt? Ort der noch nicht vollends gefrusteten? Hoffnungsträger oder nur frommer Durchlauferhitzer von Generation Restwärme? Vielleicht sitzt du hier und denkst bei dir ganz innen drin, dass Kirche ihre Tage hatte. Glaub mir, ich glaub dir, dass du gute Gründe hast. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es am Ende des Tages genau einen Grund gibt, der für sie spricht. Preisfrage. Was ist der Unterschied zwischen Julius Caesar und Jesus Christus? Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 41, Wort für Wort. Jesus kam, sah und weinte, bevor er siegte. Du kamst und sahst und weintest beim Anblick deiner Zionsstadt, die nach 3000 Jahren Krieg noch immer deine Ehre hat. Du kommst und siehst und weinst, wo Kirche nicht mehr Kirche ist, man nach 2000 Jahren Sieg noch immer deinen Geist vermisst. Du kommst und siehst und weinst, weil Kirche deine eine ist, die eine Braut unendlich schön, die du auf ewig nicht vergisst, und liebst sie in ihr Kleid hinein, aus reinem Licht für dich allein. Wer bin ich, dass ich sie nur messe am Leerstand ihrer Herzensräume und dabei voll und ganz vergesse, dass wir erst am Anfang sind, am Anfang deiner Zionsträume. Selbst 2000 Weltgeschichte verdunsten in dem echten Licht am Morgen deiner Ewigkeit. Diese Hallen sind noch Kinder, jeder Stein so frisch behauen, doch bürstenvoll von deiner Liebe ist jeder Liter hier im Raum. Von deiner Schönheit ganz zu schweigen, die du in deine Kinder legst, wenn sie in deine Augen schauen. Und fände ich schon hier die perfekte Kirche und ginge hin, sie wär's nicht mehr.
Vielen Dank, lieber Marco, für dein Poetry. Vielleicht hast du dich da auch selber irgendwo wiedererkannt. Was für ein starker Text. Vielleicht denkst du, ja, das sind auch meine Gedanken zum Thema Kirche. Meine Gefühle zum Thema Kirche. Du hast dich an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden. Und wenn wir darüber reden, Kirche begeistert mich, ja, vielleicht würdest du sagen, naja, Begeisterung habe ich schon, aber Kirche, eigentlich begeistert mich was ganz anderes. Deswegen mal die Frage an dich, die zweite Frage, die dir heute gestellt wird. Wann warst du das letzte Mal von etwas so richtig begeistert? Ich meine, so richtig begeistert. Irgendeine Serie, die endlich in die neue Staffel kommt, wo du sagst, ja, super. Das neue iPhone, weil du 3 Tage lang vor dem Apple Store gekämpft hast. Oder dein neuer Schwarm. Wow, ich habe mich verliebt. Jemand, der dir schlaflose Nächte bereitet. Oder begeistert dich sogar dein neuer Look? und du gerade beim türkischen Heaven-Friseur warst und sagst, ja, das sieht richtig gut aus. Also du siehst, Begeisterung spielt in unserem Leben ja schon eine wichtige Rolle. Und damit sind wir eigentlich schon genau in unserem Thema. Kirche, die begeistert. Und mich begeistert vor allen Dingen unsere neue Reihe. Denn ich freue mich, gemeinsam mit euch, gemeinsam mit dem Team, mit dem wir das vorbereitet haben, über Kirche nachzudenken, die Kirche für uns heute sein soll, sein muss, vielleicht auch sein kann. Und die viel wichtige Frage, wie Kirche sich Gott eigentlich vorgestellt hat. Gottes Idee von Kirche. Und wir haben in den nächsten 4 Wochen genau diese Reihe für dich vorbereitet. Du siehst am Ausgang, vielleicht hast du es auch beim Reingehen gesehen, ein großes Transparent, wo wir dich ganz persönlich nach deinem Traum von Kirche fragen. Und ich lade dich ein, dich da zu verewigen, deinen Traum von Kirche zu schreiben. Viele Sachen stehen schon drauf, aber es darf gerne noch mehr werden. Du kannst deinen Traum mit uns teilen. Und ich möchte für dich beten, dass diese Reihe dir hilft, vielleicht Kirche nochmal neu in den Blick zu nehmen, Gemeinde neu wichtig zu finden und dass Gott auch durch diese Reihe zu dir spricht, dich ganz persönlich dort abholt, wo du gerade stehst. Los geht's mit dem Start der Kirche vor 2000 Jahren. Und nirgendwo sonst wird über Kirche berichtet und über Gemeinde wie in der Apostelgeschichte und in den Briefen der jeweiligen Apostel in die jeweiligen Gemeinden. Die Apostelgeschichte wurde ca. 61 oder 62 nach Christus und nach Meinung vieler Theologen von Lukas geschrieben. Ja, dem gleichen Evangelisten, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Er war Arzt, so weiß man, und er wurde später auch Weggefährte von Paulus. Und er sammelte Augenzeugenberichten, Erzählungen und eigenes Erleben. Und Lukas, finde ich, zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er gesagt hat, mir ist wichtig, dass das, was ich schreibe, auch belegbar ist, historisch korrekt ist. Er versucht also, so ein bisschen unangreifbar zu schreiben und zu sagen, ich möchte hier keine Fake News verbreiten, sondern das, was ich hier aufzeige, was ich hier schreibe, das soll auch so stattgefunden haben. Und für mich ist die Apostelgeschichte ein Reisetagebuch. Von dem Beginn der Kirche bis hin zu, ja, auch Problemen in der Gemeinde, Verfolgung und so weit, so gut und noch viel mehr. Wir gehen davon aus, dass Lukas sie geschrieben hat, als Paulus gerade im Gefängnis in Rom saß. Und wenn du dich ein bisschen mit Paulus beschäftigst, dann weißt du, so der erste große Missionar hat überall da, wo er auch gepredigt hat, sehr polarisiert. Er wurde häufig verfolgt, er wurde häufig eingekerkert. Er wurde vom begeisterten Christenverfolger zu einem glühenden Nachfolger von Jesus und Missionar. Das gefiel der herrschenden Oberschicht nicht, denn so revolutionäres Gedankengut ist nie gut. Und das römische Kaiserreich wollte auch, dass alles so schön bleibt, wie es ist und alles schön ausgeglichen. Da können wir niemanden gebrauchen, der hier radikale Gedanken ausspricht, der von einem Jesus labert, von der Auferstehung der Toten und so weiter. Und eine interessante Lehrmeinung ist eigentlich, dass die Apostelgeschichte unter anderem auch dadurch in diesem Zeitraum geschrieben wurde, um den Mainstream für Paulus zu mobilisieren. Also stellt euch vor, Lukas schreibt die Apostelgeschichte und geht davon aus, dass das, was er schreibt, sich verbreiten soll. Die Leute sollen es weitererzählen. Und zwar so weit erzählen, dass es sogar bis nach Rom kommt und die Leute, die Paulus eingekerkert haben, beeinflusst in ihrem Urteil über Paulus. Finde ich sehr, sehr clever eigentlich. Die Apostelgeschichte so als Tatsachenbericht, als Reisetagebuch, um die Römer zu beeinflussen, gnädig in Paulus zu sein. Und wenn du auf Star Wars stehst, dann könntest du die Apostelgeschichte auch überschreiben mit eine neue Hoffnung. Es ist eine neue Hoffnung für diese Welt, es ist eine neue Hoffnung für die Menschen, die sie lesen. Und nie zuvor in der Geschichte verbreitete sich ein Glaube schneller und zog mehr Menschen in seinen Bann wie in diesem Ereignis. Die erste Kirche sprengte Geschlechterbanden, sie sprengte gesellschaftliche Grenzen. Und gehörte man zu dieser neuen Gruppe der Christen, dann konnte man seine ethnische Herkunft eigentlich ablegen. Klar, die war immer noch da und es gab auch Unterschiede, aber es war nicht mehr wichtig, wo du herkommst, was du mitbringst, sondern es war wichtig, an wen du glaubst und wohin du willst. Es war am Anfang eine belächelte jüdische Gruppierung. Vielleicht sogar eine Sekte, haben die Leute gedacht. Sie breitete sich aus. Und auch das sorgte für jede Menge Zündstoff. Die Aussicht auf Verfolgung und Gefangenschaft, finde ich, ist bei uns heute, würde man eher sagen, wenn das mein Leben ist, meine Zukunft ist, dann würde ich mich dieser Gruppe garantiert nicht anschließen. Na, was soll denn das? Ich will ja nicht verfolgt werden, ich will ja nicht ausgeschlossen werden. Aber interessanterweise boomte diese Kirche, trotz der Aussicht auf Verfolgung, trotz dem Eingekerkertsein. Und die Message von dem auferstandenen Jesus schlägt so hohe Wellen, dass sich die erste Kirche unaufhaltsam ausbreitet. Und wie alles begann, darum geht's jetzt. Kirche, die begeistert. Unser Bibeltext aus der Apostelgeschichte sind die ersten beiden Kapitel. Ich habe dafür verschiedene Passagen gewählt, die ich dir auch gerne vorlesen möchte, die du aber selber zu Hause auch nochmal nachlesen kannst. Wir haben die im Bibelleseplan zusammengestellt bei YouVersion, Apostelgeschichte in 14 Tagen. Den kannst du dir auf dein Smartphone runterladen und jeden Tag zwei Kapitel Apostelgeschichte lesen, um einfach hier im Thema zu sein, um zu wissen, worum geht es hier eigentlich und was ist so der große Zusammenhang. Aber die Passage, die ich dir ausgewählt habe, ist das erste Kapitel, die ersten Verse. Ich nenne das Geschehen Begeisterung bahnt sich an. Apostelgeschichte 1, 1 bis 9. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Man sieht hier, Lukas schreibt an Theophilus, der gleiche Empfänger wie im Lukas-Evangelium. Und damit kann eine konkrete Person gemeint sein oder, wenn man es richtig übersetzt, eine Person, die Gott liebt. Wir können davon ausgehen, dass es nicht nur eine einzige Person war, sondern dass es Leute waren, die Gott lieben. An diese Person ist das gerichtet. Also Apostelgeschichte genauso an uns adressiert. Genauso sind wir die Empfänger. Die ersten Verse sind wie eine Wiederholung der letzten Tage von Jesus. Und ich finde, hier fällt ganz klar auf die Unterscheidung zwischen einer Wasser- und einer Geisttaufe. Jesus verspricht eine Taufe, die im Gegensatz zu der Wassertaufe vom Täufer Johannes ohne Wasser geschehen soll. Aber was hat es mit dieser Geisttaufe auf sich? Die Taufe mit Wasser ist ein Zeichen der Umkehr. Du wirst getauft. Du stirbst mit deinen Sünden, symbolisch der alte Mensch, und du kommst aus dem Wasser raus und stehst mit Jesus wieder auf. Du beginnst ein neues Leben mit Jesus. Johannes konnte mit Wasser taufen. Das hat er getan im Jordan. Aber er wusste, dass er nicht der King ist, dass er nicht der Held sein wird, sondern dass er auf den zeigt, der nach ihm kommt. Und das ist Jesus. Und das ist der eigentliche Grund dieser Taufe. Sein ganzes Leben und Tun von Johannes soll darauf hinweisen, dass jemand kommt, der größer ist als er. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist, die vollzieht Jesus. Und das ist das unvergängliche Element. Der Heilige Geist, das unvergängliche Element, was nur von Gott selbst kommen kann. Und ich finde das so spannend, dass hier schon angeteasert wird, was eigentlich in den nächsten Tagen mit den Jüngern passieren wird. Die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Ich lese weiter, Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du diese Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Die Nachfolger von Jesus, die erwarten ein neues Großreich. Ich meine, ist klar, Israel ist einfach unter römischer Herrschaft. Ja, die Römer sind nicht beliebt, sie sind verhasst. Es gibt Gruppen in der israelitischen Gesellschaft, die die Römer am liebsten rausprügeln wollen. die sie töten wollen. Andere sagen, nee, wir müssen mit denen kooperieren, dann geht es uns am besten. Es gibt also unterschiedliche Meinungen, wie man mit diesen Römern umgehen kann. Aber die große Hoffnung an einen Messias, an einen Retter, schon seit dem Alten Testament, ist jemand, der so richtig aufräumt. Der einfach sagt, wie unter König David, ja, ein eigener Staat, ein selbstbewusster Staat, ein selbstbewusstes Volk. Und das Volk, was uns unterdrückt, die Römer, die kommen raus. Ja, am besten so ein Chuck Norris Roundhouse Kick und dann ist alles in Ordnung. Jesus war aber ein bisschen anders, wie ihr wisst. Er war eher auch radikal, auch mit Worten, aber er hat jetzt nicht die Römer reihenweise aus dem Land geschleudert. Und trotzdem sehnt sich das Volk nach diesem Großreich, nach der alten Größe und Macht. Und Jesus reagiert sehr verhalten auf die Frage seiner Jünger. Wird dieses Reich endlich wieder aufgerichtet? Jesus, machst du endlich mal, boxst du die Leute raus? Aber er sagt, nee. Eigentlich beantwortet er die Frage ganz anders. Er spricht vom Heiligen Geist und die Ausschüttung auf die Jünger. Diese werden seine Zeugen sein. Diese werden weitererzählen, was sie erlebt haben. Nicht nur lokal, nicht nur in ihrem Dorf, nicht nur in ihrer Provinz, sondern in die ganze Welt, in die ganze Erde. Und damals war Rom das Zentrum der Erde. Und wenn du Rom bekommst, dann gehört dir die ganze Welt. Und die ersten Nachfolger von Jesus werden Zeugen des umwälzenden Erlebnisses der Menschheitsgeschichte. Gott wird Mensch und rettet seine Schöpfung. Und Jesus verspricht, dass auch wir als Christen den Heiligen Geist in uns tragen, der uns befähigt, ähnlich wie die ersten Jünger, diese Welt zu verändern. Die Zeugen von Jesus zu sein, die Welt zu verändern. Mit übernatürlicher Kraft und unserem Auftrag. Und man könnte so sagen, heute Marburg, ja, und morgen die ganze Welt. Das ist eine mega Verheißung. Und das bedeutet auch, dass der Heilige Geist hier nicht ist, um am Ende zu sagen, geil, ich habe den Heiligen Geist, ich bin sowas wie Superman, nur Kryptonit kann gegen mich anstecken. Der Heilige Geist ist dafür da, um die Message von Jesus weiterzutragen. Es ist nicht dafür da, dass wir das bei uns behalten, sondern es geht darum, den Leuten davon zu erzählen, die Jesus noch nicht kennen. Es ist kein Selbstzweck, es dient auch nicht darum, uns besonders nett und wohl zu fühlen, sondern es geht einzig und allein um die Sache von Jesus, seine Kirche wachsen zu lassen. Und nachdem Jesus seinen Jüngern diese Anweisung gegeben hatte, da erleben sie eine krasse Show. Und als er das gesagt hatte, Vers 9, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Ja. Gott greift sichtbar und übernatürlich in unsere Welt ein, in unsere Geschichte ein. An diesem Punkt berührt sich die immaterielle Welt mit der materiellen Welt. Gott kommt, irgendwie entsteht ein Riss zwischen Himmel und Erde und auf einmal passiert dieses übernatürliche Ereignis. Das Göttliche berührt das Leben von den Nachfolgern von Jesus. Was muss das für ein Ereignis sein? Nichts Vergleichbares haben sie bis dahin kennengelernt. Klar waren sie mit Jesus unterwegs, klar haben sie Wunder erlebt, aber immer wieder aufs Neue sind sie erstaunt, was hier eigentlich abgeht. Und interessant ist, wenn wir ein paar Verse weiterlesen, die Männer stehen da mit offenen Augen, die Jünger stehen da mit offenen Augen und erst als zwei Männer in weiß gekleidet, so schreibt es die Apostelgeschichte, kommen und sagen, hey Jungs, die Show ist vorbei, geht mal nach Hause, Jesus wird wiederkommen, gehen sie auch nach Hause. Ich kann mir das so vorstellen, dass sie immer noch mit offenem Mund dastehen und warten, ist das jetzt wirklich passiert und kommt ihr nochmal wieder? Fährt ihr nochmal runter? Das erleben sie, das Übernatürliche. Und trotzdem, Jesus ist gerade weg, bleibt da, glaube ich, dieses Gefühl von, oh, jetzt sind wir alleine. Jetzt sind wir alleine. Jünger hat diesen Auftrag bekommen, aber jetzt sind wir alleine. Sie sind sozusagen das Bodenpersonal von Jesus. Und ein paar Verse weiter, ja, als sie wieder zurück in Jerusalem sind, lesen wir in Vers 13, und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und was haben sie in diesem Obergemach gemacht? Nein, nicht PlayStation gespielt, sondern sie haben sich vorbereitet. Dieser Vers ist mir in Vorbereitung total ins Auge gesprungen, weil ich dachte, hey, die haben gerade erlebt, wie Jesus auf dieser Wolke emporgehoben worden ist. Da ist doch das Natürlichste der Welt, rauszugehen und den Leuten das zu erzählen. Zu sagen, ey, weißt du was, Jesus ist gerade auf der Wolke nach oben gefahren, geschwebt, katapultiert, wie auch immer. Also du erlebst so ein krasses Ereignis, wieso teilst du das nicht? Wieso läufst du nicht zu deinen Nachbarn, zu deiner Familie, zu den Leuten, die dir am nächsten sind zumindest, und sagst denen das, scheiße, was habe ich hier gerade erlebt? Du gründest eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Jesus Himmelfahrt, und lässt alle Freunde ein und erzählst ihnen das Erlebnis. Aber das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Sie versammeln sich in ihrem Haus. Und das Besondere auch in den Versen weiter, wir lesen, dass da die Familie von Jesus sogar zusammenkommt. Und dass Lukas sogar eine Auflistung macht von den Jüngern, die das erlebt haben und die mit in dem Haus sind. Und da zeigt sich aber mehr, wie genau es Lukas genommen hat mit seinem Bericht, dass er sogar Zeugen benennt für dieses Ereignis. Also für die ersten Jünger, die praktisch mit in dieses Obergemach gekommen sind, nachdem sie diese Himmelfahrt von Jesus erlebt haben. Und die Jünger beten und tun damit etwas, was ich gerne von ihm lernen will, denn eigentlich machen sie etwas sehr, sehr Wichtiges. Bevor sie mit Menschen über Gott reden, reden sie mit Gott über diese Menschen. Also bevor sie mit Menschen über Gott reden, reden sie mit Gott über diese Menschen. Und aus der gemeinsamen Stille heraus, aus dem gemeinsamen Gebet heraus, bricht die Kirche zu ihrer Mission auf. Bevor es allerdings soweit ist, erledigen die Jünger noch die Nachwahl des 12. Apostels. Judas hat Jesus verraten. An Jesus hat sich danach getötet und sie sagten, wir brauchen eigentlich 12 und wir wollen jemanden nachwählen. Und dazu wählen sie Matthias. Bedingung war, dass der Gewählte oder Auserwählte soll aus seinem eigenen Erleben über Jesus Auskunft geben können. Er soll Zeuge seiner Auferstehung sein und einfach auch das erlebt haben, was Jesus ihm weitergegeben hat. Also auch hier jemanden zu nehmen, der das alles live miterlebt hat. Der nicht vom Hörensagen das sagt, sondern der sagt, ich war dabei, ich habe das erlebt. Und an diesem Moment, als Matthias berufen worden ist, der 12. Jünger zu sein, ist die Kirche soweit. Am Vorabend des Pfingstfestes ist die Kirche, die Urgemeinde, bereit, das Werk des Herrn zu beginnen. Endlich. Nach den Zeiten der Vorbereitung. Die Jünger werden begeistert. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Könnt ihr das Dröhnen des Windes spüren? Und jetzt diese züngelnden Flammen über den Köpfen der Jünger. Das nächste übernatürliche Ereignis, was alle Grenzen der Physik sprengt, alle Grenzen unserer Welt sprengt. Der Geist Gottes kommt auf die Jünger und eine Power erfüllt sie, die nicht von dieser Welt ist. Und was hier passiert, das wurde bereits im Alten Testament angekündigt, im Buch Jesaja, die Erwartung einer neuen Geistausgießung. Auch dort tritt der Heilige Geist, der Gottesgeist, häufig mit Wind in Verbindung auf. Und diese Erwartung einer Ausgießung mit dem Heiligen Geist, die soll auch für eine innere Erneuerung des Gottesverhältnisses stehen. Zu sagen, ja, ich erlebe Gott nochmal ganz neu. Gott macht sich mir nochmal ganz neu wichtig. Und genau das brauchen auch die Nachfolger von Jesus. Nach dem Erlebnis, dass Jesus sie sendet, dass er übernatürlich vor ihren Augen verschwand, das Erlebnis in der Stille, um sich zu sammeln, und die Unsicherheit, genau zu wissen, wenn sie das, was sie dort predigen, von den falschen Leuten predigen, dass sie verhaftet werden, dass die Gefahr von Folter besteht, von Tod. Sie brauchen diese innere Erneuerung. Sie brauchen diesen Zuspruch. Und sie erleben, dass Jesus zu seinem Wort steht, dass Jesus seinen versprochenen Heiligen Geist sendet. Sie werden nicht da reingelassen. Und ich glaube, dass sie in ihren kühnsten Träumen nicht mit diesem Erlebnis gerechnet hätten. Und auch Lukas beschreibt dieses Erlebnis fast nüchtern. Fast wie so eine Art Tatsachenbericht. Ohne was Ausschmückendes. Sondern es geht einzig und allein darum, was da passiert. Das bringt er auf den Punkt. Dieses Sprachwunder, das alle Sprachbarrieren überwindet. Und das könnte man schon sehen als das Wunder auf dem Weg zur Weltmission. Denn was brauchst du, um Menschen zu erreichen? Ja, Kultur, und Kultur ist Sprache. Und das schafft dieser Heilige Geist. Und wahrscheinlich geschah es an einem öffentlichen Ort, auf jeden Fall da, wo viele Menschen zusammenkamen und die Menschen die verschiedenen Regionen, Kulturen und Sprachen anhören. Ein bunter Haufen von Menschen. Und alle hören die Wörter der Jünger in ihrer Sprache, aber vor allen Dingen nicht nur in ihrer Sprache, sondern auch in dem Slang, in dem Dialekt mit der richtigen Betonung und Bedeutung, so dass sie es wirklich mitbekommen. So als würde ein Einheimischer zu ihnen sprechen. Die Sprache macht dieses Wunder möglich. Und es ist ein Sprachwunder. Interessant ist, dass die früheste Gemeinde von Nachfolgern und Jüngern von Jesus, also Christen aus galiläischen Juden bestand. Und religiösere und höher gestellte Juden sahen wegen ihres einheimischen galiläischen Dialekt etwas abwertend auf sie herab, weil die so einen komischen Dialekt hatten. Und ich finde es hier schon witzig, dass das Sprachwunder genau bei diesem galiläischen Nachfolger von Jesus passiert, eben nicht bei der Elite, bei den Hochmütigen. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner Sidekick von Gott, es den Hochmütigen zu zeigen, zu sagen, hey, wenn ihr euch lustig macht über den Dialekt, habt keine Chance. Sie erleben das Sprachwunder. Einen klugen Satz, den ich zu diesem Fakt gefunden habe, den will ich euch gerne mitgeben. Leere Gefäße braucht Gott und nicht volle, die nur nach einem Etikett fragen. Also sei bereit, dich von Gott gebrauchen und senden zu lassen. Für ihn, die Menschen und seine Welt. Auf deinen Inhalt kommt es an und nicht auf das Etikett, das du gerne hättest. Lass dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen, so wie du bist. Und wir lesen weiter. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Der Auftritt der Jünger polarisiert. Das erleben wir hier. Für die einen sind das betrunkene Leute, die gerade aus dem Sudhaus torkeln und komisch und unverständlich daherreden. Aber für die anderen ist mehr dahinter. Für die anderen ist, glaube ich, etwas dahinter, dass sie erkennen, ja, das, was sie sagen, hat etwas mit mir zu tun, hat etwas mit Gott zu tun. Und ich erlebe hier gerade ein Wunder, weil sie es in meiner Sprache sagen. Sie hören von Gottes Taten und begreifen, was das für sie bedeuten kann. Und ich finde, 2000 Jahre später ist das nicht unbedingt anders. Ja? Ich finde das immer cool, wenn du mal auf Partys eingeladen bist, wo du die Leute noch nicht so gut kennst und du weißt, das ist keine Christustreff-interne Party, da sind auch Leute von außerhalb dabei, aus der Uni, Kommilitonen, Freunde, wie auch immer. Wenn man da über Jesus redet, dann kann das zwei interessante Wendungen nehmen. Entweder ist die Party sofort am Boden, also im Sinne von, der ist voller Spinner, oder du hast auf einmal eine krasse theologische Diskussion. Beide schon erlebt. Jesus polarisiert, genauso wie hier in dieser Geschichte. Ja, ich erkenne das und lass mich darauf ein. Oder nein, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist alles komisch. Das will ich nicht hören. Jesus hat es immer noch drauf, 2000 Jahre später zu polarisieren. Echte Nachfolge von Jesus bedeutet nicht, in sentimentalen Erinnerungen zu sein. Nicht zu sagen, ach, damals war alles so schön in meiner Konfizeit oder damals, als ich mich für Jesus entschieden habe im schwedischen Ferienlager. Sondern im bewussten und mutigen Zugehen auf seine Wiederkunft, auf sein Vertrauen, auf seine Verheißung, die er uns gegeben hat. Und die Leute von Jesus vor ihrer Mission, Wenn ihr euch mal anschaut, wer da drin war, was das für Typen waren, die Jünger. Das war ein bunter Haufen von wenig angesehenen und ansehnlichen Männern und Frauen. Durch alle Gesellschaftsschichten, ja, aber es war nicht die Elite, es war nicht die perfekt ausgebildeten Leute, die Jesus um sich versammelt hatte. Doch es war nicht entscheidend, wer sie waren, sondern wer sie sandte und was sie taten. Es war nicht entscheidend, wer sie waren, sondern wer sie sandte und was sie taten. Und genau im Anschluss an dieses Ereignis steht ein Mann auf und hält die Rede seines Lebens. Petrus. Petrus begeistert andere. Er hält eine flammende und begeisternde Rede über Jesus und was da eben passiert ist. Er erklärt das Wunder, was hier gerade passiert ist. Er predigt über den Tod von Jesus und spricht von seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er schlägt eine Brücke zum Alten Testament und den Prophetenworten, denn er wusste, dass die Zuhörer, die da sind, das kennen. Die Prophetenworte kennen und diese Verheißung und die Hoffnung auf den Retter auch teilen. Fröhlich, leidenschaftlich, ermutigend, brennend, so könnte man die Worte von Petrus verstehen. Und wenn du dir anschaust, wer Petrus war, das war kein ausgebildeter Rhetoriker oder Sonntagabends Showmaster oder Moderator, das war ein Fischer. Und wenn er nicht gerade die ganze Zeit Reden vor seinen Fischen gehalten hat, dann hatte er wahrscheinlich wenig Zeit zum Proben. Und er wird erfüllt von diesem Heiligen Geist. Die übernatürliche Rede von Petrus. Er erlebt es und die Menschen um ihn herum erleben es auch. Paulus schreibt später in einem seiner Briefe, im Römerbrief: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ein Geist, der dich befähigt, nicht in deiner Angst stehen zu bleiben, nicht dort stehen zu bleiben, wo du gerade bist, sondern der dich zu Übernatürlichem befähigt. Und durch den du erkennst, Abba, Papa, ein liebevoller Begriff für Gott. Dass du erkennst, wer Gott für dich ist. Und die Auswirkungen dieser Rede von Petrus sind phänomenal. Aus Begeisterung wird nämlich Kirche. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Wäre diese Kirche ganz schön voll. Aus 12 verängstigten Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus wird eine Bewegung, die bereits an ihrem ersten Tag des öffentlichen Auftretens mehr als 3000 Menschen zählt. 3000 Menschen, die ihr Leben änderten, umkehrten von Wegen, die sie von Gott trennen, sich taufen ließen und sich nun Christen nennen. Jesus ist bei seinem Vater. Aber der Heilige Geist ist die übernatürliche Kraft, die er seinen Nachfolgern versprochen hat. Und diese Kraft, die 3000 Menschen mit einer einzigen Rede anspricht, radikal anspricht, zu einem Lebenswandel ermutigt, diese Kraft, die Tote auferwecken kann und die unaufhaltsame Kirche von Jesus bauen will, diese Kraft wohnt in dir und mir, wenn wir uns entscheiden, uns ganz Gott zur Verfügung stellen. Wenn wir sagen, ja, ich bin ein leeres Gefäß und Gott, du darfst mich füllen, du darfst mich gebrauchen. Ganz ehrlich, wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann habe ich keinen Bock mehr auf langweiliges Christsein. Ich will diese Kraft erleben. Ich will dieses Übernatürliche erleben. Und ich will diese Kraft in meinem Leben spüren und ich will mit dieser Kraft die Welt bewegen. Wie sieht es bei dir aus? Lässt du den Heiligen Geist in deinem Leben zu? Und wo darf er durch dich handeln? Die Band kommt nach vorne und wir haben gleich eine Lobpreiszeit. Ich würde gerne an dieser Stelle für dich beten. Heiligen Geist bitten, in dein Leben zu kommen, dir zu begegnen. Und dann haben wir eine Lobpreiszeit. Danke, Vater, dass wir uns hier versammeln können. Danke, dass wir dich anbeten können. Dass du deinen Nachfolgern deinen Geist geschenkt hast. Dass du versprochen hast, wenn wir uns zu dir bekennen, wenn wir dir nachfolgen, dass uns dieser Heilige Geist auch zur Verfügung steht. Danke für dieses Versprechen. Und wir bitten dich, dass du durch uns wirkst, Kirche zu bauen. Eine Kirche, die begeistert. Menschen zu erreichen, die du uns aufs Herz legst. Wir bitten dich, Vater, dass du uns wirklich begegnest. Dort, wo wir sind, egal wie wir uns fühlen, dass du uns ausfüllst, dass du uns gebrauchst, an dem Platz, wo wir sind. Danke, Vater, dass du es versprochen hast. Bei uns bist alle Tage. Wir wollen das in unserem Leben erleben, wir wollen das in unserer Welt sehen, dass du wirkst, dass du uns gebrauchen kannst. In deinem Namen, Jesus. Amen.